Wir sind in Kapitel 16. Das Erbteil des Stammes Ephraim. Das Los kam heraus für die Söhne Josefs vom Jordan, von Jericho an, beim Wasser von Jericho nach Osten. Die Wüste, die von Jericho auf das Bergland von Bethel hinaufsteigt. Also Ephraim grenzt praktisch im Norden an. Ephraim grenzt im Norden an, das, wo im Neuen Testament dann Samaria wurde. Hier ist eine neutestamentliche Karte, deshalb ist das nicht ganz richtig. Also hier diese Grenze. Ephraim hier. Von Bethel, Vers 2, von Bethel nach Luz. Bethel ist ja Luz gewesen, aber vielleicht waren das dann zwei Städte später. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das eine wurde zerstört und dann hat er gerade eine neue Stadt gebaut. Ging hinüber zur Grenze der Arkita und so weiter. Das geht dann bis Geser. Geser, das kennen wir, das hatten wir gestern. Vers 3, da wo dieser eine kam, der noch den anderen fünf Königen geholfen hat. Der sechste König oder siebte da. Und ihr Ende war zum Meer hin, also zum westlichen Meer, also zum Mittelmeer. Vers 4, so erhielten die Söhne Josefs Manasse und Ephraim ihr Erbteil. Und es war die Grenze der Söhne Ephraims nach ihren Familien. Jetzt wird die Grenze aufgeschrieben, das wollen wir jetzt nicht alles lesen. Vers 8, in der Mitte, das war das Erbteil des Stammes der Söhne Ephraim nach ihren Familien mit den Städten, die für die Söhne Ephraims abgesondert wurden, inmitten des Erbteils der Kinder Manasse, alle Städte und ihre Dörfer. Also Ephraim und Manasse sind nicht streng getrennt. Ja. Er sagt hier, das ephraimitische Gebiet ist inmitten der Kinder Manasse. Aber sie vertrieben die Kanaaniter nicht. Vers 10. Das ist interessant. Der Vater, Josef, also der Ahnenvater Josef, war so ein Mann Gottes, so treu in allem, so ein verantwortungsbewusster Mann. Aber die Ephraim und Manasse steigen hier nicht so gut aus. Wenn wir sie sehen, es wird mehrmals etwas Negatives erwähnt über Ephraim und Manasse. Und hier wird erwähnt, sie vertrieben die Kanaaniter nicht, die in Geser wohnten. Und die Kanaaniter haben inmitten von Ephraim gewohnt, bis auf diesen Tag. Und sie wurden fronpflichtig. Sie haben sie also nicht vertrieben, das heißt nicht ausgerottet, sondern sie haben sie dann schlussendlich dann fronpflichtig gemacht. Aber hätten sie ausrotten sollen. Und das Los kam heraus für den Stamm Manasse, Kapitel 17, denn er war der Erstgeborene Josefs für Machir, den Erstgeborenen Manasses, den Vater Gileads. Weil er ein Kriegsmann war, wurden ihm Gilead und Basan zuteil. Und es kam heraus für die übrigen Söhne Manasses nach ihren Familien, für die Söhne Abiesers. Übrigens, Abieser kennen wir, Abiesriter, das sind die Vorfahren von dem Gideon. Gideon, der Abiesriter, der war aus dem Stamme Manasse in Richter Kapitel 6. Und für die Söhne Helex und für die Söhne Asriels und die Söhne Sichems und die Söhne Hefers und so weiter. Das waren die Kinder Manasses, des Sohnes Josefs, die männlichen nach ihren Familien. Vers 3, und Zelophhad, der Sohn Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und diese sind die Namen seiner Töchter. Also die Namen sind wunderbar. Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Also wenn sie irgendwann Kinder bekommen, dann hier haben sie Namen für die Töchter. Man kann sie auch Keren Hapuach nennen, Schminkhörnchen. Das waren die Kinder von, eine Tochter von Hiob. Sie traten heran. Ja. Sie traten herzu vor Eleazar, den Priester, und vor Josua, den Sohn Nuns, und vor die Fürsten und sagten: Jahwe hat Mose geboten, uns ein Erbteil unter unseren Brüdern zu geben. Und er gab ihnen nach dem Befehl Jahwes ein Erbteil unter den Brüdern ihres Vaters. Also, wie war die Geschichte? Wir müssen ein bisschen ins Mosebuch zurück. 4. Mose 27, müssen wir uns die Sache ein bisschen näher anschauen. 4. Mose 27, dort wurde ja das Problem behandelt. Vers 1, die Tochter Zelophats des Sohnes Hefers, die Töchter Zelophats des Sohnes Hefers, wird hier auch erwähnt, der gleiche Vers. Vers 2, und sie traten vor Mose, vor Eleazar und den Priester und vor die Priester und die Fürsten, die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft und sagten: Unser Vater ist in der Wüste gestorben. Er war aber nicht unter der Rotte derer, die sich von der Rotte Korachs gegen Jahwe zusammenrotteten, sondern er ist in seiner eigenen Sünde gestorben, wie alle Israeliten. Und er hatte keine Söhne. Warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Familie, weil er keinen Sohn hat? Gib uns ein Eigentum unter den Brüdern unseres Vaters. Schön, wenn man kämpft um ein Erbteil, oder? Nicht einfach, ja, ist halt so, haben wir halt verloren, kann man nichts machen. Nein, es geht ja um ein Erbteil. Es geht um Gottes Erbteil, es geht um den Genuss des Segens Gottes in dem Erbteil, den er uns gegeben hat. Das wollen wir uns doch nicht stehlen lassen oder einfach sagen, ja, das ist halt Pech gehabt, haben wir keine Söhne. Nein, sie wollen das nicht. Das darf nicht von unserer Familie weichen. Es ist wichtig, dass man sich kümmert um das Erbteil, sich nicht gehen lässt. Warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Familie, weil er keinen Sohn hat? Gib uns ein Erbteil unter den Brüdern unseres Vaters. Und Mose brachte ihre Rechtssache vor den Herrn. Der Herr hat sich gefreut. Hier kämpft jemand um ein Erbteil. Oder? Vers 6. Und Jahwe redete zu Mose und sagte: Die Töchter Zelophkats reden recht. Du sollst ihnen tatsächlich ein Erbteil unter den Brüdern ihres Vaters geben. Und du sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Stellen wir uns vor, hätten die nichts gesagt. Was wäre geschehen? Hätten die nicht gebetet, beziehungsweise wären wir nicht zu Gott gekommen mit dieser Sache. Wäre nichts passiert. Es hängt also doch so viel ab von unseren Gebeten, von unserem Einsatz. Wir wollen was erreichen. Es geht um Gottes Reich. Es geht um Gottes Erbe. Und dann wurde sogar das Gesetz geändert, Vers 8. Und du sollst zu den Söhnen Israels reden und sprechen: Wenn ein Mann stirbt und keinen Sohn hat, so sollt ihr sein Erbteil auf seine Tochter übergehen lassen. Und wenn er keine Tochter hat, so sollt ihr sein Erbteil seinen Brüdern geben. Und wenn er keine Brüder hat, so sollt ihr sein Erbteil den Brüdern seines Vaters geben. Und wenn sein Vater keine Brüder hat, dann sollt ihr sein Erbteil seinen Blutsverwandten geben, dem, der ihm am nächsten steht aus seiner Familie, damit er es erbe. Und das soll den Söhnen Israels zu einer Rechtssatzung sein, so wie Jahwe Mose geboten hat. Also jetzt dürfen also auch Töchter das Erbteil erhalten, wenn kein Sohn vorhanden ist. Und so bleibt das Erbteil in der Familie. Wieder zurück zu Josua, Kapitel 17, Vers 5. Und so fielen Manasse 10 Anteile zu, außer dem Land Gilead, Basan und so weiter. Also, was hier wichtig ist für uns, die Lektion: Es geht um unser Erbteil und wir wollen kämpfen um unser Erbteil. Was heißt das? Wir wollen es uns nicht nehmen lassen. Wir wollen uns die Sache nicht wieder aus der Hand gleiten lassen, was Gott uns gegeben hat. Damit wir vollen Lohn empfangen, damit wir nicht verlieren, was wir bekommen hatten. Vers 5, so fielen Manasse 10 Anteile zu, außer dem Lande Gilead und Basan, das ist ja jenseits des Jordans, also im Ostjordanland, das war die andere halbe Stamm Manasse. Denn die Töchter Manasses erhielten ein Erbteil unter seinen Söhnen, das Land Gilead aber wurde den übrigen Söhnen Manasses zuteil. Und die Grenze Manasses war von Asser nach Mikmedat das vor Sichem liegt. Sichem kennen wir schon, das ist dort, wo der Berg Gerizim und der Berg Ebal ist, wo Segen und Fluch ausgerufen wurden. Das ist das spätere Samaria, die Gegend der Samariens. Und dann wird die Grenze beschrieben, die geht also hinüber. Vers 9, und die Grenze stieg hinab zum Bach Kana, südlich vom Bach. Diese Städte gehörten Ephraim inmitten der Städte Manasses. Also wir sehen, die Grenzen sind hier zwischen Manasse und Ephraim sehr verwischt, also sehr nicht verwischt, aber sehr eng zusammen. Die Städte gehörten Ephraim inmitten der Söhne Manasses. Es sind einige Städte, die Ephraim gehören, inmitten von Manasse. Und das Gebiet Manasses war nördlich des Baches und sein Ende war zum Meer hin, zum Mittelmeer. Nach Norden ist die Grenze dann Asser und Issachar. Vers 11, und Manasse erhielt in Issachar und in Asser Bet-She'an und seine Tochterstädte und so weiter. Und jetzt werden die Städte beschrieben. Vers 12, aber die Kinder Manasse vermochten diese Städte nicht in Besitz zu nehmen. Und die Kanaaniter wollten im Land bleiben. Ja, steht hier so. Ja, natürlich wollen die Kanaaniter im Land bleiben. Es ist immer so. Die Kanaaniter wollen bleiben. Aber das ist kein Grund, die Kanaaniter einfach sich zu arrangieren mit den Kanaanitern, nur weil sie bleiben wollen. Es gibt gewisse Sünden, die wollen auch bleiben in unserem Leben. Die wollen einfach bleiben. Aber das ist kein Grund, dass man sich dann arrangiert mit ihnen und sagt, ja, wir machen Waffenstillstand. Ja. Ihr stört mich nicht mehr und ich euch nicht mehr. Und das geht nicht. Der Herr will einen ganzen Sieg haben. Schade, sie vermochten nicht. Warum nicht, wenn der Herr mit ihnen war? Vers 13, es geschah, als die Söhne Israels erstarkten, da machten sie die Kanaaniter fronpflichtig. Aber sie vertrieben sie keineswegs. Das hätten sie aber tun sollen. Wenn sie schon erstarkt sind, dann hätten sie sie vertreiben sollen. Die Kinder Josefs redeten zu Josua und sagten, warum hast du mir nur ein Los und eine Messschnur als Erbteil gegeben, da ich doch ein zahlreiches Volk bin, soweit Jahwe mich bis jetzt gesegnet hat. Jetzt sind sie unzufrieden. Die Unzufriedenheit als solches ist nicht schlecht. Man möchte mehr, das ist keine Frage. Man möchte mehr. Das wollen wir ihnen nicht ankreiden. Wir wollen noch mehr haben. Ja? Und es ist gut, wenn wir mehr haben wollen. Aber man muss auch was tun. Ja? Man muss nicht einfach sagen, wir lesen ja, und Josua sagte zu ihnen, ja, wenn du ein zahlreiches Volk bist, so zieh in den Wald hinauf. Du hast ja Platz. Zieh in den Wald hinauf, rode dort im Land der Perisiter und der Rephaiter. Oh, die Rephaiter, ja, die sind aber große Leute, sind Riesen. Und die Perisiter, das sind Kanaaniter, die nicht gehen wollen. Du kannst nicht einfach sagen, ich möchte mehr Land, aber das, was den Kanaanitern schon gehört, das lasse ich ihnen. So geht's nicht. Wenn du mehr Land haben willst, dann musst du die Feinde raustreiben. Und da musst du arbeiten, da musst du die Bäume fällen, dort, wo der Wald ist. Da musst du ins Bergland hinauf. Der alte Kaleb, der hat gesagt, gib mir ein Bergland. Bitteschön, gib mir Berge und gib mir Riesen. Und hier waren Berge und Riesen und die Manassiter tun nichts. Wenn ihr wirklich so stark seid, dann vertreibt doch die Feinde, sagt Josua. Und Josua hat recht damit.
Hat er jetzt ihnen mehr zugeschlagen?
Nein.
Wie sollen wir das jetzt verstehen?
Er hat ihnen nur gesagt, was sie tun sollen. Sie sollen sich selbst das Land dort, wo die Feinde sind, sollen sie noch einnehmen. Er hat ihnen nichts gegeben. Die Kinder Josefs sagten, das Bergland reicht für uns nicht aus. Und bei allen Kanaaniten, die im ebenen Land wohnen, sind eiserne Wagen. Und also oben, da haben wir zu wenig Platz. Und unten, das sind die Kanaaniten mit den eisernen Wagen. Die haben schon wieder das gleiche Problem, die eisernen Wagen. Als ob die eisernen Wagen das große Problem sind. Ob die eisernen Wagen ein Hindernis darstellen. Für den Herrn stellen eiserne Wagen kein Hindernis dar, wie wir vorher schon gesehen haben. Josua, lesen wir gerade weiter. Josua sagt es im Haus Josef zu Ephraim und zu Manasse: du bist ein zahlreiches Volk und hast eine große Kraft. Nicht ein Los sollst du haben, sondern das Bergland soll dir zuteil werden. Da es ein Wald ist, so rode ihn und seine Ausläufer sollen dir gehören. Das heißt, das, was er auch vorher gesagt hat. Denn du wirst die Kanaaniter vertreiben, wenn sie auch eiserne Wagen haben, und wenn sie auch stark sind. Es ist nicht, dass sie ein weiteres hinzubekommen, ein weiteres Stück, sondern es scheint, die Schwierigkeit liegt bei diesem einen Wort, oder? Nicht ein Los sollst du haben. Du bist ein zahlreiches Volk, hast eine große Kraft. Nicht ein Los sollst du haben, sondern das Bergland soll dir zuteil werden. Wie soll es ihnen zuteil werden? Nun, das hat er vorher gesagt, sie sollen roden. Der sagt es hier auch noch, da es ein Wald ist, so rode ihn und seine Ausläufer sollen dir gehören. Denn du wirst die Kanaaniter vertreiben, wenn sie auch eiserne Wagen haben und wenn sie auch stark sind. Möchte ich gerade schauen, wie das steht im 17:17. Ja, aber das Gebirge, da hatten sie ja schon eigentlich, aber nur waren dort die Feinde. Ich möchte mir das nachher in der Pause noch ein bisschen anschauen. Lassen wir das mal offen. Ich möchte mir das nachher noch ein bisschen näher anschauen, da können wir vielleicht dann mehr sagen. Aber wir kommen darauf zurück. Tatsache ist aber, dass sie mangelndes Vertrauen haben, dass sie kapitulieren vor diesen Feinden. Sie hätten eigentlich dann denken können, dass sie mit Gott können. Mit Gott können sie sogar über Mauern springen, Psalm 118. Der Herr kann. Und sie sagen hier, sie können nicht. Aber Josua sagt ihnen, du wirst die Kanaaniten vertreiben, Vers 18 am Schluss. Auch wenn sie eiserne Wagen haben und wenn sie stark sind. Aber von ihnen ist gefordert, dass sie dem Herrn vertrauen und dass sie kämpfen, dass sie mutig kämpfen. Wir lassen das jetzt noch offen mit Vers 17, kommen darauf später zurück. Kapitel 18, und die ganze Gemeinde der Söhne Israels versammelte sich nach Silo und sie schlugen dort das Zelt der Begegnung auf und das Land war vor ihnen unterjocht. Nun hier, also ist eine Unterbrechung, jetzt haben die 2,5 Stämme, nämlich Juda und Josef, und der halbe Stamm Manasse haben jetzt das Land zugeteilt bekommen. Und jetzt geht die Gemeinde nach Silo. Vorher waren sie ja in Gilgal gewesen, aber jetzt versammeln sie sich nach Silo. Silo ist in der Mitte, da in der Mitte, wo ist Silo? Ich weiß nicht, ob das hier eingezeichnet ist bei meinen Karten. Hier sicher nicht. Kann es jemand sehen? Silo soll so im Zentrum sein, bitte?
Ein bisschen unter
Sichem. Also dort bei Ebal, bei dem Berg Ebal, in der Nähe Bethel, Sichem. Also südlich vom Ebal. Ist es nicht das, Shilo hier? Shilo?
Ja.
Auf Englisch geschrieben hier. Dort sollte das Zentrum aller Anbetung und Aktivität, weiteren Aktivität sein. Also die Lade Gottes wird dort jetzt bleiben. Ich erinnere mich, dass ich bei Kyle gelesen habe, es ist nicht einfach nur wegen dem, nicht nur wegen der Lage, dass sie zentral war. Kyle schreibt hier, die Stiftshütte wird also in Silo aufgerichtet, damit fortan, da das Land unterworfen war, der gesetzliche Jahwe-Dienst regelmäßig verwaltet werden kann. Die Wahl Silos als Stätte des Heiligtums hat ihren Grund weniger in dieser geeigneten Lage, dort mitten im Lande auf einem Berge, denn in dieser Hinsicht wären andere Orte noch besser geeignet gewesen. Aber in dem Namen des Ortes Silo, das heißt Ruhe oder Shilo, klingt der Verheißene, also das heißt Shilo, der an den verheißenen Shilo, 1. Mose 49, Vers 10 erinnert. Das ist genau das gleiche Wort. 1. Mose 49, Vers 10 ist der Shilo verheißen. Es wird einmal der Messias kommen. Vielleicht sollten wir das lesen. 1. Mose 49, Vers 10. Nicht weichen wird das Zepter aus Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis Shilo kommt. Und Shilo bedeutet, ja, gibt es mehrere Deutungen, entweder Mann der Ruhe oder der rechtmäßige Eigentümer oder so. Jedenfalls ist es ein Hinweis auf den Messias. Und Kyle schreibt hier, Shilo erinnert an den verheißenen Messias, also Shilo aus 1. Mose 49, der schien geeignet als Ruhestätte für das Heiligtum des Herrn, in welchem sein Name in Israel wohnen sollte, bis der kommen würde, der als Friedefürst seinem Volk die wahre Ruhe verschaffen sollte. Jedenfalls hat aber Josua Silo nicht nach eigenem Ermessen für diesen Zweck erwählt, sondern nur infolge göttlicher Weisung, da der Herr ja die Wahl des Ortes, wo sein Name wohnen sollte, bestimmt hat. 5. Mose 12, Vers 11. An dem Ort, den der Herr erwählt hat, dass sein Name wohnen soll. Nun, letztlich war das Jerusalem, aber in der Zwischenzeit war die Lade Gottes im Zelt und man ist einfach nicht zufällig dorthin gekommen. Also wir dürfen hier schon annehmen, dass es Gott gewollt war, dass sie dort das Zelt errichteten und dort das Zelt dann blieb, und zwar viele Jahre blieb. Wir lesen im Psalm 78 später dann, er gab die Wohnung in Silo auf, das Zelt, in dem er unter den Menschen gewohnt hatte. Später, in der späteren Geschichte Israels, hat dann Gott Silo verworfen. Psalm 78, Vers 60. Da hat Gott das Volk dem Schwert preisgegeben, heißt es dort. Und es kam Krieg und es kam Not ins Land. Vers 67, er verwarf das Zelt Josefs und er verwarf den Stamm Ephraim. Den Stamm Ephraim erwählte er nicht, sondern er erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion. Dann hat also Gott von Silo das Zelt nach Zion, zum Zion gebracht. Und dort im Zion wurde dann das Heiligtum gebaut, Vers 69, er baute sein Heiligtum, wie Himmelshöhen, wie die Erde, die er auf ewig gegründet hatte, und er erwählte David, seinen Knecht. Also zuerst war das Heiligtum in Silo über lange Zeit, bis David kam. Und zu Davids Zeit wurde dann das Zelt gebracht nach Jerusalem. Die Lade des Bundes allerdings, die kam schon vorher in Feindes Hand. Die kam schon zur Zeit Samuels, die war zwar in dem Zelt, aber zur Zeit Samuels hatten die Israeliten die Lade Gottes mitgenommen in den Krieg gegen die Philister, und dann ging die Lade Gottes verloren. Das heißt, die Philister haben sie gefangen genommen. Und dann kam sie dann wieder zurück nach einigem Hin und Her, weil die Philister wurden geschädigt. Gott hat sie gezüchtigt, dann kamen sie zurück und dann blieb die Lade bei einem Mann namens Obed-Edom, der Knecht Obed-Edom. Obed ist der Knecht, bei einem Knecht dort, bei diesem Knecht, wie heißt er? Obed-Edom. In 1. Samuel, Kapitel 5. Wo ist es? Erster Samuel. Die Lade Gottes kam zurück. Nein, es war später. Erster Samuel. Erstes Samuel 6 am Anfang wird sie dann nach am Ende von 1. Samuel 6. Sie führten die Lade hinauf, 1. Samuel 7. Kirjat Jearim, Vers? Bet-Shemesh? Danke. Also, die Männer von Kirjat Jearim kamen und führten die Lade Jahwes hinauf, und sie brachten sie in das Haus Abimadabs auf den Hügel, und sie heiligten Eleazar, seinen Sohn, die Lade zu hüten. Von dem Tage an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit, und es wurden 20 Jahre, und das ganze Haus Israel wehklagte. Und später wurde dann die Lade Gottes heruntergebracht. Kapitel 2. Samuel 6, Vers 2. David machte sich auf und zog hin, und alles Volk, das bei ihm war, nach Baal-Juda, um dort die Lade Gottes heraufzubringen, die nach dem Namen genannt wird, dem Namen des Herrn der Heerscharen. Und wurde dann also nach Jerusalem überführt. Dann gab es allerdings diesen Zwischenfall, sodass die Lade dann doch nicht gleich nach Jerusalem kam. Also der Peretz Usser wurde geschlagen, weil er die Lade halten wollte. Und man hat sie nämlich auf einem Wagen geführt. Und Dann blieb sie dann eine Zeit lang noch an dem Ort, wo sie dort war, wo sie dort runtergefallen war. Und dann erst später dann hat dann David es noch einmal, hat sie dann holen lassen in Kapitel 7, oder? 2. Samuel? Nein, Kapitel 6, 2. Samuel 6. Wurde also die Lade dann gebracht. Nach Jerusalem gebracht. Und dann, ja, da ist er, jetzt habe ich ihn endlich. Obed-Edom, das ist in 2. Samuel 6, Vers 12. Da blieb also diese Lade eine Zeit lang im Hause des Obed-Edoms. Und dann hat David sie geholt aus diesem Hause des Obed-Edoms und hat sie dann nach Jerusalem gebracht. Und dann wurde in Jerusalem der Tempel gebaut und somit ist Silo, die Stiftshütte in Silo wurde aufgegeben. Und der Tempel hat das abgelöst. Also wir haben, die Stiftshütte bleibt in Silo, das Zelt der Zusammenkunft bleibt in Silo bis zur Zeit Davids. Nachher, auch in der Zeit, als sie leer war, weil die Lade inzwischen in Feindeshand war und weil die Lade dann woanders lagerte. Aber die Stiftshütte blieb dort und nachher hat man das aufgegeben und dann kam alles nach Jerusalem. Also Silo war aber doch einige Zeit lang, einige Jahrhunderte lang war die Lade in Silo. Auch Eli hat dort gedient. Was können wir hier lernen? Was soll das Ganze, die Errichtung des Zeltes in Silo als Zentrum der Anbetung Gottes? Die Wohnung Gottes. Wir versuchen jetzt mal neutestamentlich zu denken. Die Wohnung Gottes. Gott hat immer, das war immer ein Ziel Gottes, ein Ziel der Wege Gottes, dass er unter seinem Volk wohnen möchte. Das Ziel der Erlösung ist nichts anderes, als dass Gott unter seinem Volk wohnen möchte. Warum hat Gott uns errettet? Ja, und warum gibt er uns dieses herrliche Erbe? Was ist das Ziel aller Erlösung? Nicht einfach, dass man in ein Land zieht und dort jeder unter seinem Feigenbaum und unter seinem Weinstock sitzt, sondern es geht darum, dass Gott bei den Menschen wohnen möchte. Das war immer das höchste Ziel. Und in 2. Mose 19, Vers 4 lesen wir, als Gott das Volk aus Ägypten herausgeholt hatte, da hatte er gesagt, was sein Ziel ist. Warum hat er sie denn aus Ägypten herausgebracht? 2. Mose 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich auf Adlersflügeln euch getragen und euch zu mir gebracht habe. Das Ziel war zu mir, zu Gott, in Gottes Gegenwart will Gott sein Volk bringen. Und wenn ihr auf meine Stimme hören werdet, sollt ihr mein Eigentum sein. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Gottes Gedanke war immer, dass er alle in seinem Volk sind Priester. Alle, jeder Einzelne ist ein Priester. Das heißt, jeder Einzelne darf in die Gegenwart Gottes treten und mit Gott Gemeinschaft haben. Aber wir wissen, dass nicht alle Priester geworden sind. Nur die Leviten sind Priester, nur aus den Leviten, die Aaroniten sind Priester geworden. Und warum? Nun, das Volk hat gesündigt. Die Sünde kam dazwischen. Das Gesetz kam dazwischen. Und noch ehe sie das Gesetz schriftlich hatten, haben sie schon gebrochen. Die Söhne Levis waren dann eifrig für den Herrn und haben dann mit dem Schwert reingefahren und haben dann das Gericht Gottes angefangen auszuüben. Und die Söhne Levis bekamen dann dafür das Vorrecht, dass sie in die Gegenwart Gottes treten dürfen, beziehungsweise dass sie am Heiligtum arbeiten dürfen. Und dass die Priester, die aus dem Hause Aaron, die dürften Gott nahen. Aber sonst niemand. Das Ziel der Wege Gottes ist immer, dass Israel ein Königreich von Priestern, dass sein Volk, alle sind Priester und alle treten in die Gegenwart Gottes. Und was lesen wir in der Offenbarung? Offenbarung Kapitel 7 haben wir genau dieses Bild vor uns. Offenbarung 7 sehen wir das Ziel Gottes mit den Menschen. Offenbarung 7, Vers 14. Das sind diese Menschen, diese Erlösten, sie sind gekommen aus der großen Bedrängnis, nämlich aus dieser großen Bedrängnis dieser Welt. Und sie wuschen ihre Gewänder, sie machten ihre Gewänder weiß durch das Blut des Lammes. Und dann heißt es von ihnen, deswegen sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm priesterlich. Das ist das Wort, das hier verwendet wird, ist der priesterliche Dienst. Sie dienen ihm in Verehrung, in priesterlicher Weise, Tag und Nacht in seinem Tempelheiligtum. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und das Lamm wird sie führen zu den Wasserquellen des Lebens und so weiter. Das Ziel der Erlösung ist, Gott zu dienen, Tag und Nacht in seinem Tempel. Das heißt, in der Gegenwart Gottes zu sein. Das ist das Schönste, was ein Mensch sich vorstellen könnte, in der Gegenwart Gottes sein zu dürfen. Aber Israel ist abgefallen, schon von Anfang an, während Mose noch auf dem Berg war. Aaron hat dann stellvertretend den Priesterdienst ausgeübt. Gott sagte, ich will nicht mit dem Volk mitziehen zu Mose, ich gehe gar nicht mit. Sie sind ein rebellisches Volk. Und da hat Gott gefleht, Herr, wenn du nicht mitkommst, dann führ uns nicht hinauf, dann wollen wir nicht hinauf. Und dann hat Gott gesagt, gut, ich komme mit. Gott kam mit. Seine Gegenwart ging mit in Form der Lade des Bundes, im Zelt der Begegnung. Und dann kamen sie ins Land hinein mit der Lade. Und dann kam die Lade nach Gilgal und dann kam die Lade nach Silo. Und später kam sie nach Jerusalem. Und das ist aber noch nicht das Ende. Das Ende ist, dass, was ist passiert mit der Lade? Da kam Nebukadnezar und hat den Tempel zerstört im Jahr 587. Die Lade ist verschollen. Niemand weiß, wo die Bundeslade ist. Dann kamen die Israeliten später, 70 Jahre kamen sie wieder zurück aus der babylonischen Gefangenschaft, 70 Jahre später, im Jahr 538 vor Christus, kamen sie zurück. Und dann wurde der Tempel gebaut, aber der war leer. Der Tempel blieb leer, das Heiligtum blieb leer. Bis zur Zeit Jesu Christi. Der Tempel in Jerusalem blieb leer, keine Bundeslade. Aber da kam der Herr Jesus selber, er war das Heiligtum Gottes. Er kam in den Tempel, sein erster Weg nach Jerusalem war in den Tempel. Er hat dort gelehrt, aber er wurde verworfen. Aber einige haben ihn angenommen und diesen einigen hat er dann erklärt, das Königreich wird jetzt auf unsichtbare Weise aufgerichtet. Ja, und wo ist jetzt der Tempel? Er sagt, ich bin der Tempel. Und dann er hat sich hingegeben am Kreuz, ist gestorben für uns. Und wo ist jetzt der Tempel? Sagt der Herr, ich baue jetzt den Tempel. In Sacharja steht, er wird Priester sein und König sein auf seinem Thron und er wird den Tempel des Herrn bauen. Der Herr Jesus war Hohepriester und er war König, hat sich gesetzt zur Rechten Gottes als Hohepriester und als König und er hat begonnen, den Tempel zu bauen, aber aus lebendigen Steinen. Und jetzt wurde der Tempel, der israelitische Tempel, gebaut, aber aus lebendigen Steinen. Der andere Tempel wurde ganz zerstört im Jahre 70 nach Christus. Alles ausgerottet, fertig, Schluss, Schlussstrich. Es gibt keinen Tempel mehr und seit Jahrhunderten gibt es keinen Tempel mehr. Aber der andere Tempel, der geistliche Tempel, der wird gebaut. Und Gott wohnt in seinem Tempel. Aber es ist noch nicht fertig. Das Ziel ist noch nicht erreicht. Eines Tages wird der Herr der Herrlichkeit sein Volk verwandeln und in ein ewiges Jerusalem bringen, in ein neues Jerusalem bringen. Und dann ist das ganze Jerusalem der Tempel. Dann ist das große Ziel der Erlösung erreicht. Gott wohnt unter seinem Volk. Also das Heiligtum Gottes ist im Zentrum. Gott möchte bei seinem Volk sein. So wird also jetzt die Stiftshütte nach Silo gebracht. Und jetzt heißt es Vers 2, und unter den Söhnen Israels blieben 7 Stämme übrig, deren Erbteil man noch nicht ausgeteilt hatte. Und Josua sagte zu den Söhnen Israels, wie lange werdet ihr euch lässig zeigen, hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das Jahwe, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat? Es scheint so, als ob diese Israeliten einfach irgendwie nicht wollten. Die wollten nicht so recht in diese Länder, in diese Städte ziehen. Nun, man muss sich das auch vorstellen, die waren jetzt alle aufgewachsen in der Wüste. Diese ganze Generation, die kannten nichts anderes als ein Nomadenleben. Denn all die anderen waren gestorben, die Alten. Die Jungen, die Ältesten unter diesen Leuten waren 58 Jahre alt, 59, knapp 60, also alles Krieger, die noch kriegen können, Soldaten und kräftig, außer Kaleb und Josua, die waren schon älter natürlich. Aber die anderen waren alle nicht älter als 60 Jahre alt, also etwa. Inzwischen sind ja wieder ein paar Jahre vergangen, da waren sie knapp über 60 einige, aber die meisten waren unter 60. Waren ein Nomadenleben gewöhnt. Und jetzt sollten sie sesshaft werden. Und irgendwie waren sie langsam. Der Kampf geht weiter, sagt Josua, aber ihr müsst das Land einnehmen. Ihr müsst jetzt das Land in Besitz nehmen. Es ist noch viel einzunehmen. Ihr müsst jetzt hineinziehen in diese Dörfer und Städte. Und jetzt sagt er, um ihnen zu helfen, dass sie jetzt das schneller tun, werden jetzt 3 Männer ausgeschickt für jeden Stamm. Vers 4, nehmt euch 3 Männer für den Stamm und ich will sie aussenden und sie sollen sich aufmachen und das Land durchwandern und es ihren Erbteil entsprechend aufschreiben und dann zu mir kommen und sie sollen es unter sich in 7 Teile verteilen. Judah soll auf seinem Gebiet bleiben im Süden und das Haus Josef soll auf seinem Gebiet bleiben im Norden. Ihr aber sollt das Land aufschreiben zu 7 Teilen und mir das Verzeichnis hierher bringen, also das restliche Land, das übrig bleibt. Und ich werde euch das loswerfen hier vor Jahwe, unserem Gott, hier vor der Stiftshütte, vor der Bundeslade. Denn die Leviten haben keinen Teil in eurer Mitte. Hier ist das 5. Mal, wo die Leviten erwähnt werden. Die Leviten haben keinen Teil in eurer Mitte, denn das Priestertum Jahwes ist ihr Erbteil. Und Gad und Ruben und der halbe Stamm haben jenseits des Jordans im Osten ihr Erbteil empfangen, das Mose, der Knecht des Herrn, ihnen gegeben hat. Und die Männer machten sich auf und gingen hin, und Josua gebot denen, die hingingen, um das Land aufzuschreiben, und sagte, geht hin und durchwandert das Land und schreibt es auf und kommt wieder zu mir, und hier werde ich euch das loswerfen, vor Jahwe in Silo, also vor der Bundeslade. Und die Männer gingen hin und durchzogen das Land und schrieben es nach den Städten zu 7 Teilen auf in ein Buch. Und sie kamen zu Josua in das Lager nach Silo zurück. Da warf ihnen Josua das Los in Silo vor dem Herrn, vor der Lade. Also heißt das, vor der Lade, vor dem Herrn, vor der Bundeslade. Und Josua teilte dort das Land den Söhnen Israels aus nach ihren Abteilungen. Und jetzt bekommt Benjamin seinen Teil. Benjamin in Kapitel 18, Vers 11, die folgenden, das lesen wir jetzt nicht, das sind jetzt nur die Grenzen und die Städte, die genannt werden. Dann bekommt Simeon seinen Teil. Benjamin, Simeon. Simeon, interessanterweise, bekommt das Teil innerhalb des Erbteils, also inmitten der Söhne Judas, und ihnen wurde zum Erbteil Beersheba. Beersheba ist ganz im Süden, Kapitel 19, Vers 2. Und werden jetzt diese Städte dort alle genannt. Simeon, ist interessant, Judah hatte so ein großes Gebiet, dass er den Simeon, den Bruder Simeon, dass man da noch viel Raum dem Simeon geben konnte. Später hat sich Simeon ziemlich ganz aufgelöst in Juda. Juda und Simeon blieben zusammen, also es wurde keine scharfen Grenzen mehr gezogen später. Da wird jetzt die Grenze beschrieben von Simeon in Kapitel 19. Und dann geht es weiter um die anderen Stämme, die noch waren, also die noch übrig waren, die... Ja, ich bin jetzt ein bisschen gesprungen, Entschuldigung. Also Simeon, Sebulon, Issachar, Asser, Naphtali und Dan. Das werden wir jetzt nicht lesen, denn hier ist nur die Beschreibung dieser Gebiete und dieser Städte. Und dann kommen wir schlussendlich zu Kapitel 19, Vers 49. Und als die Verteilung des Landes nach ihren Grenzen vollendet, als sie sie vollendet hatten, gaben die Söhne Israels Josua, dem Sohn Nuns, ein Erbteil in ihrer Mitte. Nach dem Befehl Jahwes gaben sie ihm die Stadt, die er verlangte, Timnath-Serach im Bergland Ephraim. Und er baute die Stadt auf und wohnte darin. Also ganz zu Schluss bekommt Josua noch sein Erbteil. Er schließt das ab. Kaleb hat es begonnen, Josua hat abgeschlossen. Das sind die Erbteile. Vers 51, das sind die Erbteile, die Eleasar, der Priester, und Josua, der Sohn Nuns, und die Häupter der Väter der Stämme der Söhne Israels durch das Los austeilten in Silo vor dem Herrn am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft, also in der Gegenwart Gottes. Und man hat das wirklich aus Gottes Hand genommen. So wie das Los fällt, das ist von Gott jetzt zugeteilt. So vollendeten sie die Verteilung des Landes. Das ist ein guter Punkt, um Pause zu machen.